Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung: Bürokommunikation. Die Büros von National- und Ständerat streiten sich über das korrekte Verfahren im Fall UBS. Demokratietest. Russland steht in Straßburg vor Gericht wegen des Falles Chodorkowski. Berichte aus Straßburg und Moskau. Rassismus-Schelte. Die Arabische Liga tadelt die Schweiz und unterstützt Gaddafi. Anscheinend. Green Power. Die Verkaufsstrategien am Genfer Autosalon und die real existierenden Autos dort. Wasserkraft. Die sollte man nutzen, selbst für das Käsereigewerbe, dachte Fritz Galli vor 80 Jahren.
Und wir haben hier von denen weg. Wir haben hier nachher selber Turbinen gemacht für die Käsereien. Und es waren etwa 243 Turbinenanlagen, die wir gemacht haben.
Und er macht das noch heute mit 99 Jahren. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Ueli Zindl mit dem Nachrichtenüberblick.
Das Büro des Nationalrats will den gestrigen Entscheid des Ständerats, erst im Sommer über die Einsetzung einer PUC in Sachen Finanzkrise und UBS zu entscheiden, nicht akzeptieren. Das Vorgehen des Büros des Ständerates sei problematisch, erklärte Nationalratspräsidentin Pascal Bruderer. 9 der 13 Mitglieder des Nationalratsbüros seien mit dem Entscheid des Ständerats nicht einverstanden. Es blockiere den Meinungsprozess in beiden Räten zu Fragen von großer Tragweite. Das Büro des Nationalrates werde deshalb eine Aussprache mit den Ständeratskollegen führen. Der Nationalrat will an der Landesgrenze keine Kontrollen von Autobahnvignetten durch private Sicherheitsangestellte. Mit 105 zu 49 Stimmen hat er erneut an einem früheren Entscheid festgehalten. Der Ständerat hat sich für Kontrollen durch private Sicherheitsleute ausgesprochen. Die Mehrheit der Großen Kammer ist der Meinung, dass die Strafverfolgung eine Aufgabe des Staates sei, die nicht an Private delegiert werden dürfe. In Deutschland soll künftig ein Gesetz den Kauf von CDs mit gestohlenen Steuerdaten verbieten. Der CDU-Abgeordnete und Vorsitzende der Rechtskommission des Bundestags, Siegfried Kauder, will ein entsprechendes Gesetz vorschlagen. Denn der Staat dürfe den Handel mit gestohlenen Daten nicht anheizen, indem er Millionensummen an Kriminelle zahle. Unterstützung bekommt Kauder vom Koalitionspartner der FDP. Deren Sprecher sagte gegenüber der neuen Osnabrücker Zeitung, der Fiskus dürfe nicht länger gemeinsame Sache mit Straftätern machen. Der inhaftierte russische Geschäftsmann Michail Chodorkowski und die Aktionäre des Ölkonzerns Yukos klagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen Russland. Sie werfen der russischen Regierung vor, Yukos in den Ruin getrieben und unrechtmäßig aufgelöst zu haben. Chodorkowski fordert deshalb knapp 98 Milliarden Dollar Schadenersatz. Er sitzt noch immer in Russland im Gefängnis, ihm werden Steuervergehen vorgeworfen. Der griechische Staat hat nach seinen einschneidenden Sparmaßnahmen eine mit Spannung erwartete Anleihe auf den Markt gebracht. Und diese ist von den Händlern gut aufgenommen worden. Die Regierung wollte 5 Milliarden Euro am Markt aufnehmen. Die Nachfrage nach der Anleihe habe 16 Milliarden Euro ausgemacht, hieß es in den Bankkreisen. Die Proteste gegen die Sparpläne gehen aber weiter. Bis morgen Freitag haben die beiden größten Gewerkschaften des Landes zu einem dreistündigen Streik und zu einer Demonstration aufgerufen. Auch in Portugal wird gegen das Sparprogramm der Regierung protestiert. Mit einem eintägigen Streik wehren sich die Staatsangestellten gegen das Sparprogramm der Regierung von Ministerpräsident Socrates. Diese will das Defizit Portugals von über 9% bis 2013 auf maximal 3% des Bruttoinlandprodukts reduzieren. Laut Medienberichten waren verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens vom Streik betroffen. So war oft der Schulbetrieb eingeschränkt und in einigen Spitälern war nur ein Notbetrieb möglich. Die deutschen Behörden wollen sogenannte Leerverkäufe an der Börse besser kontrollieren und erlassen dafür neue Vorschriften. Diese Vorschriften gelten für alle Finanzaktien, also beispielsweise jene der Deutschen Bank oder der Allianz. Bei Leerverkäufen setzen Investoren auf fallende Kurse von Firmen oder Währungen und rechnen damit, dass sie diese Werte später zu einem tieferen Preis zurückkaufen können. Die deutsche Finanzmarktaufsicht will mit der neuen Vorschrift Gefahren für den Wertpapierhandel und das Finanzsystem abwehren. Das neue Gesetz gilt ab Mitte März bis Anfang 2011. Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf hat einen Bericht über Geheimgefängnisse auf seine nächste Session im Juni verschoben. Die Verschiebung der Debatte war von islamischen und afrikanischen Staaten verlangt worden. Laut dem Präsidenten des Rates haben mehrere Länder erklärt, die unabhängigen UNO-Berichterstatter hätten sich nicht an ihren Auftrag gehalten. Laut dem bereits veröffentlichten Bericht werden in 66 Ländern Terrorverdächtige in geheimen Gefängnissen gehalten. Die Diebe des Auschwitz-Schriftzugs »Arbeit macht frei« sollen bis zu 2,5 Jahre ins Gefängnis. Dies erklärte die Staatsanwaltschaft in Krakau. Die drei angeklagten Polen seien mit diesem Antrag einverstanden, sodass sich ein Prozess erübrigen könnte. Der Schriftzug »Arbeit macht frei« war Ende 2009 gestohlen und kurze Zeit später im Norden Polens sichergestellt worden. Als Auftraggeber gilt ein 34-jähriger Schwede, der zurzeit in Stockholm in Haft sitzt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.805 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.414 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 46,32 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,786. Das Wetter. Im Osten ist es am Freitag wechselnd bewölkt, an den Voralpen und in Nordbünden fällt stellenweise Schnee. Sonst ist es ziemlich sonnig. Die Temperaturen erreichen mit Biese rund 4 Grad. Im Tessin ist es mit Nordföhn meist sonnig bei rund 9 Grad. Am Samstag fällt im Norden Schnee. Im Süden bleibt es erst noch sonnig. Am Sonntag ist es im Flachland hochnebelartig bewölkt. In den Bergen wird es freundlicher. Im Süden fällt Schnee. Die Temperaturen liegen im Norden um 0, im Süden bei rund 4 bis 8 Grad.
Sie hören euch in der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Der Boden der Überzeugungen schwankt, man fuchtelt nach Halt. National- und Ständeräte stoßen und zerren beim Thema UBS und die Folgen. Wir berichten über den Konflikt zwischen den beiden Räten und über den Konflikt unter denen, die das Thema UBS bereits untersuchen, innerhalb der GPK. Der Präsident bestimmt allein und wir sind eine Demokratie. Russlands innere Widersprüche vor Gericht. Der Fall Chodorkowski im Bericht aus Straßburg und in Fragen nach Moskau. Die Schweiz handelt rassistisch. Kritik aus Arabien, Unterstützung für Gaddafi. Wie ist das gemeint? Es grünt in Genf. Am Autosalon ist fast nur von Öko die Rede. Verkauft wird anderes. Es grünt in Bern. National- und Ständerat investieren mehr in Wind, Wasser und Sonne. Es grünte im Emmental schon lange. Fritz Galli nutzte Wasser und Wind schon vor 80 Jahren. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast beschaffen können, jetzt schon ab 19 Uhr. Näheres dazu auf unserer Website drs.ch. Ein ungewöhnlicher Streit zwischen National- und Ständerat ist ausgebrochen. Thema die allfällige PUC, die Frage, ob eine parlamentarische Untersuchungskommission zu den Vorgängen um die Rettung der UBS eingesetzt werden soll. Nationalratspräsidentin Pascal Bruderer hat heute interveniert. Sie will den gestrigen Entscheid eines Ausschusses des Ständerates nicht hinnehmen, eine Debatte und damit auch den Entscheid über eine PUC auf die Juni-Session zu vertagen. Geraldine Eicher zuerst über einen sehr ungewöhnlichen Vorgang im Bundeshaus.
Die höchste Schweizerin, SP-Nationalrätin Pascal Bruderer, hat heute zu einem höchst ungewöhnlichen Mittel gegriffen. Sie hat in einer Erklärung ihr Unverständnis über den Entscheid des Büros des Ständerats bekundet. Gemeinsam mit dem Büro des Nationalrats verlangt sie eine Aussprache mit den zuständigen Ständeräten.
Das Ziel der Aussprache soll nach Auffassung der Mehrheit unseres Büros sein, dass die beiden Räte noch in dieser Session einen Entscheid fällen können über die Einsetzung einer PUC in Sachen Finanzkrise UBS.
Ihrem Ärger über die Taktik des ständerätlichen Büros Luft gemacht, haben auch verschiedene Parteienvertreter. Dass das ständerätliche Büro den Entscheid über eine PUC bis im Sommer vertagen will, ist für SVP, SP und die Grünen eines. Ein Maulkorb für gewählte Volksvertreter. Und das wollen sie nicht akzeptieren. Sie haben deutliche Worte gewählt.
Inakzeptabel.
Skandalös.
Empört.
Etwas moderater Bedauern geäußert hat die CVP. Auch die CVP will noch in dieser Session eine Diskussion über eine PUC. Der Zwischenbericht der Geschäftsprüfungskommission zur UBS-Rettung ist ja nicht fundiert genug. Aber zwei CVP-Mitglieder haben den Entscheid des ständerätlichen Büros mitgetragen. Sie mussten sich heute in Gesprächen mehrfach rechtfertigen. Er wolle erst die Geschäftsprüfungskommission ihre Untersuchung abschließen lassen, danach über eine PUC entscheiden, erklärt CVP-Ständerat Hans-Heiri Inderkum.
Aus meiner Sicht ist das wirklich ein ehrenwertes Motiv, weil eine PUC nicht ausgeschlossen ist. Und dann könnte eine allfällige PUC dann wirklich auf diesem Schlussbericht aufbauen, wogegen im anderen Fall, wenn man jetzt eine PUC einsetzen würde, die Arbeiten der GPK bzw. dieser Arbeitsgruppe eigentlich wertlos wären.
Nur auf diesen Bericht warten wollen SP, SVP und die Grünen nicht. Ihre Haltung, die Geschichte stinke jetzt, sie wollten nicht erst dann darüber sprechen, wenn sich der Gestank verzogen habe. Das wiederum sticht FDP-Nationalrat Philipp Leutenecker in die Nase. Er hofft auf mehr Sachpolitik.
Das ist es also, Wahlkampfgetöse erster Güte. Wenn wir an den Kenntnissen interessiert sind, dann möchte ich gerne zuerst die Ergebnisse der GPK hören.
Wie in der CVP gibt es auch in der FDP unterschiedliche Stimmen. Stimmen wie die von Ständerat Dickmati.
Was stoßend ist, ist die Tatsache, dass eigentlich 4 Abgeordnete blockieren eine Diskussion. Ich fühle eine gewisse Frustration, dass eine so wichtige Entscheidung jetzt verhindert worden ist.
Nächste Woche nun sollen sich die Büros von National- und Ständerat aussprechen. Große Hoffnung, so eine Lösung zu finden, hat die SP nicht. In der Not ist sie erfinderisch geworden. Mit einem überparteilichen Ordnungsantrag im Nationalrat will sie doch noch eine Debatte über eine PUC erzwingen und so den Ständerat in Zugzwang bringen. Das heute war also erst der erste Streich. Der nächste folgt sogleich.
Ungewöhnliche Vorgänge im Bundeshaus bei der Nachbearbeitung der UBS-Affäre, Geraldine Eicher. Nicht nur der National- und der Ständerat sind sich nicht einig bei diesem Thema. Auch in der Geschäftsprüfungskommission, welche bereits dabei ist, das Thema UBS zu untersuchen, scheiden sich die Geister. Und zwar bei der letztlich entscheidenden Frage, ob die bisherige GPK-Untersuchungsarbeit genüge oder eben nicht. Pascal Krauthammer.
Es braucht dringend eine PUC, hieß es heute links wie rechts im Bundeshaus, als ob es bisher keine Untersuchung zur Finanzkrise und zur UBS-Affäre gegeben hätte. Dabei untersucht die Geschäftsprüfungskommission GPK bereits seit fast einem Jahr genau diese Vorkommnisse. Warum diese Arbeit der GPK gar nicht oder gar negativ wahrgenommen wird, erklärt sich Kommissionsmitglied Alex Kupprecht von der SVP unter anderem mit der Affäre Blocher-Rohrschacher, in der die GPK eine fragwürdige Rolle gespielt hat.
Es gibt vielleicht Persönlichkeiten in diesem Rat, die haben nicht das größte Vertrauen in die GPK, weil sie selbst vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben. Ich bin jetzt 6 Jahre in der GPK des Ständerates. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir immer sehr genaue und sehr gute Abklärungen getroffen haben, die auch weit ins Land hinaus einen gewissen Respekt hat. Ich glaube nicht, dass wir einen schlechten Bericht machen werden.
Kritisch, was die eigene Arbeit angeht, zeigt sich dagegen GPK-Kommissionsmitglied André Dagge. Die UBS-Untersuchung sei von allem Anfang an ohne Begeisterung angegangen worden, berichtet der SP-Nationalrat.
Erst als der Druck gewachsen ist, öffentlich in diesem Jahr, hat man plötzlich gefunden, jetzt muss man viel intensiver an die Arbeit heran. Also ich muss Ihnen sagen, ich hatte nie den Eindruck, dass die Mehrheit in der GPK ein riesiges Interesse hatte, dass diese Fragen wirklich restlos und lückenlos und absolut transparent aufgeklärt werden. Und deshalb ist es für mich etwas späte Einsicht jetzt, dass man sagt, man kann das alles mit einer GPK erledigen.
Auch Therese Frösch von den Grünen ist mit der bisherigen Arbeit ihrer Kommission nicht restlos zufrieden. Sie berichtet von einer Anhörung der Bundesräte zur Finanzaffäre, die noch nebenbei im Rahmen des jährlichen Geschäftsberichtes stattgefunden hat.
Die Anhörung zum Beispiel des Bundesrates anlässlich des Geschäftsberichts letztes Jahr, das war wirklich ein bisschen ein Sonntagsspaziergang. Also das hat sich als nicht sehr effizient erwiesen. Deshalb muss es jetzt wiederholt werden.
Im Mai würden die Bundesräte darum nochmals befragt werden müssen. Für Kommissionsmitglied Frösch ist klar, die GPK ist mit ihren bescheidenen Ressourcen an Grenzen gestoßen. Gerade darum sei nun die PUC nötig, ergänzt Kommissionskollege André Dagge.
Eine PUC hat einfach ganz andere Instrumente zur Verfügung, um eine solche Untersuchung zu machen als GPK. Deshalb ist es für mich nicht eine Frage, ob man ein Misstrauen hat in die Arbeit der Arbeitsgruppe, sondern die Notwendigkeit der Einsicht, dass man mit der PUC, wenn man wirklich restlos auf den Grund kommen will, besser vorankommt als mit einer Geschäftsprüfungskommission.
Diese Einschätzung mag ein bisschen erstaunen, ließ doch die GPK-Arbeitsgruppe, der auch Dagge und Frösch angehören, gestern offiziell verlauten, dass die Untersuchung der GPK ohne Probleme verlaufe und die Arbeitsgruppe nun Zugang zu allen benötigten Informationen erhalte. Zudem ist fraglich, ob eine PUC die UBS-Affäre tatsächlich besser durchleuchten könnte, ob die UBS-Bosse beispielsweise vor einer PUC mehr preisgeben würden als vor der GPK. Wie dem auch sei, die Rezeption eines PUC-Untersuchungsberichtes sei sicherlich viel stärker wie die Wahrnehmung eines GPK-Berichtes, stellt Frösch fest.
Eine PUC hat einfach in der Öffentlichkeit und auch politisch viel höheres Gewicht. Man hat es bei der Fischen-Affäre gesehen. Es gab vorher auch eine solche Subkommission, die hat ihre Arbeit gemacht. Und das wurde irgendwie nicht sehr beachtet. Und als dann eine PUC entstand, dann hat das ja wirklich massive Folgen, auch gesetzespolitische Folgen gehabt.
Die GPK werde ihren Bericht am 31. Mai veröffentlichen, sagt Frösch. Diese Arbeit werde für die PUC dann sicherlich hilfreich sein, als Basis für ihre vertiefte Untersuchung.
Rassismus, ruft die Arabische Liga. Sie unterstützt Muammar Gaddafi in seinem Kampf gegen die Schweiz und verurteilt die Einreisesperre gegen 150 Libyer in den Schengen-Raum, welche die Schweiz veranlasst hat. Aber sie kritisiert nicht die Behandlung Hannibal Gaddafis. Was bedeutet diese Resolution, fragte ich Maghreb-Korrespondent Alexander Gschwind.
Diese Resolution für sich bedeutet nicht allzu viel. Die Solidarität unter arabischen Völkern und arabischen Staaten gehört zum Zweckartikel der Arabischen Liga. Wenn jemand diese Solidarität einfordert, bekommt er sie gewöhnlich auch. Das allein will also noch rein gar nichts sagen.
Es ist ja auch so, dass man zwar von Rassismus redet, dass man dann aber primär die Schengen-Aussperrung sozusagen kritisiert, aber nicht die Behandlung von Hannibal Gaddafi. Können Sie da was reininterpretieren?
Das dürfte sehr viel mit der direkten Betroffenheit der übrigen Mitglieder der Arabischen Liga zu tun haben. Sie alle fühlen sich diskriminiert durch die zunehmend strengen Visabestimmungen des europäischen Raumes, namentlich der Schengen-Staaten. Da sind sie leicht an Bord zu bekommen für eine Resolution, wohingegen der bilaterale Konflikt um die Verhaftung Hannibal Gaddafis sie eigentlich nicht betrifft und sie sich dazu ohne Not auch nicht äußern.
Man hört immer wieder, dass Muammar Gaddafi innerhalb des arabischen Raumes eigentlich eine Figur sei, die unbeliebt sei, die nicht ernst genommen wird, mit der man nichts zu tun haben will. Jetzt aber doch diese Resolution.
Gaddafi hat tatsächlich in den letzten Jahren zumindest arabische Gipfel nur noch dazu benutzt, seine Kollegen anzuschwärzen, zu beschimpfen, wegen mangelnder Solidarität, namentlich mit den Palästinensern, über deren Not unzählige Resolutionen zwar verfasst wurden, denen aber nie Taten folgten. Das hat ihn zu veranlasst, auch solche Gipfel vorzeitig zu verlassen, Krawall zu veranstalten. Wenn er das jetzt für sich Solidarität einfordert, dann wirkt das doch einigermaßen grotesk vor diesem Hintergrund.
Zusammengefasst ist das eine Resolution der arabischen Länder, die für die Schweiz Konsequenzen haben könnte?
Man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dem nicht so sein wird. Im konkreten Fall, im Einzelfall, im bilateralen Verhältnis wird jeder Staat sich nach seinen eigenen Interessen im Verhältnis zur Schweiz ausrichten und nicht nach so einer Pauschalresolution.
Alexander Gschwind. Selten hat ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für so viel Aufsehen gesorgt wie der Prozess JUKOS gegen Russland, der heute in Straßburg begonnen hat. Der ehemalige russische Ölkonzern fordert von Moskau umgerechnet mehr als 100 Milliarden Dollar Schadenersatz. Dies, weil der russische Staat das Unternehmen rechtswidrig in den Untergang getrieben habe. Aber bei dem Prozess geht es nicht nur um enorme Summen, es geht auch um politisches Prestige und viel davon. Aus Straßburg zuerst Fredrik Steiger.
Stunden schon vor Prozessbeginn herrschte Gedränge am Eingang des Straßburger Gerichtshofes. Doch nicht nur das enorme Medien- und Publikumsinteresse war ungewöhnlich. Das Verfahren dauerte außerdem weit länger als üblich und war so komplex wie nur wenig andere. Und während sonst ein hoher Justizbeamter den angeklagten Staat verteidigt, schickte Russland gleich den Vizejustizminister samt über 20 Rechtsvertretern, darunter ein halbes Dutzend internationale Top-Anwälte. La Cour. Die neuen Richter unter Vorsitz des Griechen Christos Rotsakis müssen im Grunde entscheiden, ob der Ölmulti Yukos, wie dessen Ex-Eigentümer geltend machen, tatsächlich vom russischen Staat bewusst zerschlagen wurde.
I declare open the public hearing on the merits in the case of Neftinaya Kompania Yukos against Russia.
Der Rechtsvertreter der früheren Yukos-Führung, Piers Gardner, warf Moskau gleich eine Serie von Verstößen gegen die Europäische Menschenrechtskonvention vor.
Yukos invokes Article 1 of the Convention, together with Article 6, 7, 13, 14.
In den Artikeln 1, 6, 7, 13, 14 und 18 geht es um Willkür, rückwirkend angewandtes Recht, Rechtsverweigerung, Verletzung von Eigentumsrechten und Unverhältnismäßigkeit. Es sei im Fall Yukos nie um Rechtsverstöße gegangen, sondern um Politik.
Yukos asserts that the rule of law was disapplied to it as part of a politically motivated attack.
Wladimir Putin, damals Staatspräsident, und seine Geheimdienstgetreuen hätten ihre Macht festigen und deswegen den enorm reichen politischen Hauptwidersacher und Ex-Yukos-Chef Michail Chodorkowski ausschalten wollen. Die Anhörung in Straßburg zeigte zwar, dass Yukos etwa punkto Steuern gewiss keine blütenweiße Weste hatte. Die Kläger machten aber plausibel, dass in den über 100 Gerichtsurteilen gegen Yukos selbst russisches Recht massiv verletzt wurde. Das angeklagte Russland argumentierte aus der Defensive heraus. In energischem Staccato behauptete zunächst Vizejustizminister Georgi Matjuschkin, es gebe erstens gar kein Opfer, weil Yukos ja nicht mehr existiere, zweitens sei das Ganze gar nicht Sache des Menschenrechtsgerichtshofs. Dies, nachdem Russland schon seit Jahren versucht, das Verfahren in Straßburg zu hintertreiben und noch vor wenigen Tagen neue Verzögerungsmanöver startete. Vergeblich. Das eigentliche Plädoyer für Russland trug dann höchst eloquent, aber zugleich höhnisch und suffisant, der von Moskau engagierte britische Anwalt Michael Swainston vor. Wiederholt erklärte er, die russischen Richter seien absolut kompetent, integer und völlig frei von politischer Einmischung.
Judges whose probity, independence and competence is not challenged.
Der eine oder andere Straßburger Richter runzelte da die Stirn. Wie schwer sich Russland tut mit dem Yukos-Verfahren, bei dem es im Grunde um das System Putin geht, zeigte sich, als sich die russische Delegation nach dem Prozess westlichen Medien völlig verweigerte. Nur im persönlichen Gespräch und mit dem Wunsch, nicht namentlich genannt zu werden, äußerte sich ein hoher russischer Diplomat. In Moskau, so sagte er, bedauere man bereits, unlängst der Reform des Straßburger Gerichtshofs zugestimmt zu haben. Man habe dafür keine Gegenleistung bekommen. Offenkundig rechnete man ernsthaft damit, dass als Dank auf den Yukos-Prozess verzichtet würde. Eine merkwürdige Vorstellung von rechtsstaatlichen Verfahren. Nach 4 Stunden Plädoyers und Fragen beendete Richter Rotsakis schließlich die Anhörung.
There will be a judgment delivered at a later stage, so I declare the hearing closed.
Das Urteil soll in einigen Wochen fallen. Die Straßburger Richter dürften den Yukos-Klägern zwar kaum die geforderten 100 Milliarden Schadenersatz zubilligen, aber auch ohne das wäre eine Verurteilung für Russland politisch blamabel und wirtschaftlich als Signal an Investoren überaus schädlich.
Meint Freddy Gsteiger in Straßburg. Das Thema Chodorkowski und Yukos ist in und für Russland ein heißes Eisen. Wie geht man damit um? Ich fragte unseren Korrespondenten in Moskau, was erfährt die russische Öffentlichkeit über diesen Prozess?
Heute beispielsweise hat die russische Öffentlichkeit bis jetzt jedenfalls noch überhaupt nichts von diesem Prozess erfahren. Weder der Sender Vesti 24, das ist ein Nachrichtensender, oder auch NTV haben über diesen Prozess in Straßburg berichtet. Im Vorfeld des Prozesses waren gewisse Vorschauen zu lesen auf Straßburg, beispielsweise in Zeitungen wie Kommersant oder in der Nezavissimaja Gazeta. Aber solche Zeitungen, die erreichen in diesem Land natürlich ein nur verhältnismäßig sehr, sehr kleines Publikum. Das Fernsehen hingegen, das ist das wichtigste Medium in diesem Land, das ist weitgehend gleichgeschaltet und berichtet eigentlich nur über das, was der Regierung genehm ist. Und der Prozess in Straßburg ist das ganz bestimmt nicht.
Was weiß denn der russische Leser oder die russische Fernseherin über Chodorkowski, über den Mann, über seine Firma, über seine Politik?
Ja, der Staat hat immer wieder versucht, Chodorkowski als ganz besonders gefräßigen Profiteur darzustellen, der jetzt eben für seine Untaten büßen muss. In Großzentren wie beispielsweise in Moskau oder in St. Petersburg, da weiß jedenfalls die besser informierte Öffentlichkeit, das sind also eben jene Leute, die auch Zeitungen lesen, dass Chodorkowski sich zwar so wie andere auch anfangs der 90er Jahre vor allem sehr trickreich bereichert hat, aber dass er wohl vor allem aus politischen Gründen kaltgestellt und verurteilt worden ist.
Die russische Regierung, Putin, habe Chodorkowski aus dem Verkehr gezogen, aus politischen Gründen, weil er ihm gefährlich wurde. Das haben heute die Kläger gesagt, das sagen auch die meisten Beobachter. Das liest man offenbar an gewissen Stellen auch in Russland. Wieso zieht Putin andere extrem reiche und mächtige Wirtschaftsbosse nicht auch aus dem Verkehr? Was ist anders bei denen?
Das sind solche, die die Regierung einfach treu unterstützen. Putin zitiert jeweils auch zu sich und fordert von solchen Oligarchen wie beispielsweise von Deripaska oder von Abramowitsch einen größeren Geldbetrag, wenn es beispielsweise zur Stützung einer maroden Fabrik geht. Man lässt diese Oligarchen einfach gewähren, wenn sie der politischen Macht nicht gefährlich werden, ja, wenn sie dieser Macht dienen, diese Macht unterstützen.
Nun gibt es einen, Alexander Lebedev, der Herausgeber der Novaya Gazeta, der stänkert gelegentlich. Der stellt auch, wenn er im Westen auftritt, russische Zustände in Frage. Wieso lässt man den gewähren?
Weil er vor allem Gehör findet im Ausland und im eigenen Land eigentlich wenig, obwohl er Teilhaber ist der Novaya Gazeta. Hingegen Chodorkowski war natürlich jemand, der wirklich mitzumischen versuchte im eigenen Lande selbst. Und deshalb ist er wohl kalt geschält worden im Unterschied zu Lebedev.
Wenn Russland verurteilt würde in Straßburg, wir haben Fredrik Steiger eben sagen hören, dann wäre das für Russland mindestens sehr blamabel, möglicherweise auch wirtschaftlich sehr schädlich. Was würde Russland tun? Wie würde die russische Regierung reagieren?
Also blamabel wäre das ganz bestimmt. Eine von Straßburg ausgesprochene Buße würde Russland sicher sofort begleichen. Ich gehe natürlich nicht davon aus, dass die Buße im Umfang der geforderten umgerechnet 100 Milliarden Schweizer Franken ausgesprochen würde. Aber andererseits mit einer politischen Rehabilitierung von Michail Chodorkowski würde sich die jetzige Regierung Russlands sicher sehr, sehr schwer tun.
Peter Giesling in Moskau. Sie hören Echo der Zeit, neue grüne Energie in Bern, alte grüne Kraftquellen im Emmental, grüne Autos in Genf und gelbliches Nationalgemüse in der Schweiz. Historie und Hintergrund zur Kartoffel. Nach dem Nationalrat hat heute auch der Ständerat einer Erhöhung des Strompreises zugestimmt. Die Wasserkraftkantone sollen 150 Millionen Franken mehr bekommen. 175 Millionen mehr gibt es für Solaranlagen, Windräder und kleine Wasserkraftwerke. Das Ganze trägt die Handschrift der sogenannten Alpen-OPEC, sagt Priscilla Imboden.
Höhere Wasserzinsen gegen mehr Geld für erneuerbare Energie. So lautet der Deal, der heute im Ständerat durchging. Konservative Bürgerliche tönten aufs Mal grün, wie etwa der Walliser CVP-Vertreter René im Oberdorf.
Damit wird ein verlässlicher und angemessener Förderrahmen für die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien geschaffen.
Andere sprachen ihr Dilemma an. In den Augen des Glarner SVP-Ständerats Tisieni ist die Förderung erneuerbarer Energie eine Geldverschwendung.
Ich werde aber selbstverständlich als Vertreter eines Wasserkraftkantons diese Kröte schlucken müssen. Weil ich weiß, dass ich sonst die Erhöhung der Wasserzinsen gefährden werde.
Die Wasserzinsen sind in den Gebirgskantonen eine wichtige Geldquelle. Einige Gemeinden finanzieren sich praktisch ausschließlich mit diesem Entgelt, das ihnen zusteht, weil sie ihr Wasser zur Stromerzeugung zur Verfügung stellen. Zuletzt wurden die Wasserzinsen vor 13 Jahren angepasst, obwohl die Stromfirmen im Tal immer höhere Gewinne erwirtschafteten. Die Alpen-OPEC, so der Übernahme der Konferenz der Gebirgskantone, wurde aktiv und forderte höhere Wasserzinsen. Der Glarner FDP-Ständerat Pankratz Freitag.
Während der Ölpreis seit 1998 von 18 Dollar pro Barrel auf heute 80 Dollar pro Barrel gestiegen ist, beträgt der Preis für die rohe Energie der Stromproduktion aus Wasserkraft nominal immer noch gleich viel wie damals, das heißt, er ist real um gegen 15% gefallen.
Die Forderung der Alpen-OPEC nach höherem Entgelt für ihr Wasser stieß aber bei der Stromlobby und den bürgerlichen Mittellandpolitikern auf Widerstand. Linksgrün signalisierte Entgegenkommen, wollte die Bergkantone aber dazu verpflichten, einen Teil des Geldes für den Gewässerschutz einzusetzen. Das wollten die Gebirgsvertreter um jeden Preis verhindern. So kam es im Dezember im Nationalrat zum Kuhhandel. Die Alpen-OPEC bot den Linksgrünen an, die sogenannte kostendeckende Einspeisevergütung zur Förderung erneuerbarer Energie zu erhöhen. Ein bis dahin chancenloses Anliegen. Im Gegenzug erhielten sie Unterstützung für höhere Wasserzinsen. Kritik an diesem politisch motivierten Paket wies der Tessiner CVP-Vertreter Filippo Lombardi im Ständerat von sich.
Was wir als Kommission vorschlagen, ist kein fauler Kompromiss, ist ein überzeugter, überlegter, begründeter, nachvollziehbarer Kompromiss.
Der Kompromiss oder der Kuhhandel, wie man ihn nennen könnte, ging durch. Die Erhöhung der Wasserzinsen und der kostendeckenden Einspeisevergütung wurde im Ständerat einstimmig angenommen. Das Paket geht nur deshalb zurück an den Nationalrat, weil einige Details noch zu klären sind. Die Koalition der Alpen-OPEC mit den Linken und Grünen hat aber ihre Ziele erreicht.
Priscilla Imboden. Jahrzehnte bevor irgendjemand von grünem Strom oder gar von Einspeisevergütung gesprochen hat, produzierten die Gallis auf ihrem Hof im Emmentaler Dorf Signau Energie aus Wind und Wasser. Fritz Galli ist heute 99 und er steht immer noch Tag für Tag in seiner Werkstatt und bastelt an Turbinen für Kleinkraftwerke. Wie er fast 100 Jahre Energiegeschichte erlebt hat, erzählte er Caroline Ahn.
Fritz Galli zeigt in der Stube eine vergilbte Fotografie. Eine Bauernfamilie vor einem typischen Emmentaler Bauernhaus mit einem riesigen Windrad auf dem Dach.
Das ist von Schleswig-Holstein ist das geliefert worden. Vor einer Firma hat der Vater hierher gekommen und hat es einfach zusammengestellt und aufgebaut. So. Und das ist gut gegangen. Das war 6 Meter im Durchmesser gewesen, außen.
Mit der neuen Eisenbahn holte damals, vor genau 100 Jahren, sein Vater das 500 Kilogramm schwere Windrad ins Dorf. Wenn die Blätter an den Bäumen zu rascheln begannen, dann stand mit einem Schlag die Energie von 10 Pferden zur Verfügung. Zum Dreschen, aber auch für die Drehbank und die Bohrmaschine in der Werkstatt. Eine kleine Revolution.
Dann war er dringend um die Weite und Breite mal in sich, wo mit der Technik gemacht hat.
Ein Windrad gab es damals nirgends im Emmental.
Das war so rötlich angestrichen. Und dann ist dann dort, wo der Wald ist, geht der Strässchen durch das Loch hoch. Und dort sind 2 Frauen beieinander gestanden. Und es war schön Wetter. Und dann hat die Sonne so schräg an das Windrad geschienen. Und dann hat die Frau rumgeschaut und das Zeug da so geschaut. Und dann sagt eine, hey du, schau du dort, jetzt geht da einer bei diesem Haus das Feuer von unten rauchen und einer vergeht ummachen.
Dabei dreht sie nur das rote Windrad auf dem Dach. Doch bereits nach wenigen Jahren machte das Windrad Probleme. Es war nicht für ein Bauernhausdach konzipiert. Das Regenwasser rann ins Gebälk und das Holz wurde morsch. Das Windrad musste abmontiert werden. Die Windenergie war gescheitert, ein Benzinmotor wegen der Treibstoffrationierung im Ersten Weltkrieg keine Alternative und weit und breit kein Bach für eine Turbine. So stieg der Vater von Fritz Galli den steilen Hügel neben dem Bauernhaus hoch und suchte im Wald nach Wasserquellen. Aus 6 Quellen führte er das Wasser in einem Reservoir 800 Höhenmeter über dem Bauernhaus zusammen und baute 1914 eine Druckleitung, die bis heute im Gebrauch ist. Stolz zeigt Fritz Galli auf den Berg, wo nichts von der unterirdischen Leitung zu sehen ist.
Dort kommt Druckleitung gerade da und da vor dem Block. Und dann blockt er gerade schön direkt gegen die Werkstatt zu.
Die schweren Maschinen in der Werkstatt von Fritz Galli sind wie Marionetten mit der Decke verbunden. Statt Fäden sirren Riemen über die Umlenkräder. Das kleine Wasserkraftwerk wurde schnell bekannt im Emmental. Gallis, inzwischen Vater und Sohn Fritz, bauten talauf, talab Turbinen.
Und wir gehen von denen weg. Wenn wir nachher selber Turbinen gemacht haben, höre ich keine Reihen. Da dringen sie um, drauf schachen, sie drehen ich. Es waren da 243 Turbinenanlagen, die wir gemacht haben.
Später kamen die Turbinen von Abbey in Burgdorf oder von Escher-Wies aus Zürich hinzu. Doch auch diese Turbinen habe er geflickt und gewartet. 80 Jahre lang und auch noch heute, mit 99 Jahren.
Ich bin jetzt halt ein kleiner, der universell ist, nicht? Ein Universalmechaniker.
Stolz blickt Fritz Galli auf seine Arbeit zurück. Stolz aber auch in die Zukunft.
Es ist nicht etwas, wo man muss sagen, es hätte ich überlebt. Es ist etwas, was man heute noch brauchen kann. Es werden ja viele kleine Kraftwerke werden ja heute noch erstellt.
Er freut sich über den neuen Boom der Kleinkraftwerke. Fritz Gallis Antrieb war es zwar nie, möglichst ökologische Energie zu gewinnen. Der Antrieb war, überhaupt Energiequellen zu finden. Denn das Emmental mit seinen weit versprengten Höfen war erst spät flächendeckend ans Stromnetz angeschlossen.
Caroline Arn war bei Fritz Galli in Signau. Der 80. Autosalon. Wie immer schnelle Autos, PS-starke Motoren und viele technische Neuheiten. Wobei, immer wichtiger wird die Frage, wie viel Schadstoff ein neues Auto in die Luft bläst. Bei den sogenannten grünen Autos hatten seit langem Erdgas- oder Hybridfahrzeuge im Vordergrund gestanden. Das ändert jetzt. Jetzt rollt das kleine Elektroauto in den Vordergrund. Vom Autosalon Patrick Mühlhauser.
Gerade mal 5.600 Hybrid-, Erdgas- und Elektroautos haben die Schweizer Autohändler letztes Jahr verkauft. Nur jedes 50. Auto hatte also keinen Benzin- oder Dieselmotor unter der Haube. Das dürfte sich ändern. Viele Neuheiten am diesjährigen Autosalon Genf sind sogenannt grüne Autos. Das größte Potenzial scheinen Elektroautos zu haben. Die meisten großen Autohersteller preisen in Genf ihre ersten rein elektrisch betriebenen Modelle an. Und das, obwohl Elektroautos heute noch wesentliche Nachteile haben, wie Wilfried Blum, stellvertretender Geschäftsführer vom Verband E-Mobile, sagt.
Elektrofahrzeuge sind in der Anschaffung im Moment einfach noch relativ teuer, wegen den teuren Batterien vor allem, und haben auch etwas eingeschränkte Fahrleistungen. Die Reichweite ist nicht so wie beim Benzinauto, dass man einfach auch beliebig große Strecken damit zurücklegen kann.
Mit vollständig geladenen Batterien kommt ein Elektroauto gerade mal 120 Kilometer weit. Die Batterien haben aber eine höhere Lebensdauer als früher und sind praktisch zu 100% rezyklierbar. Elektroautos sind also wirklich umweltfreundlich, zumindest dann, wenn der Strom aus erneuerbaren Energien stammt.
Hier in der Schweiz haben wir 60% Wasserkraftstromproduktion, dann ist das auch sehr umweltfreundlich, punkto CO2-Emission.
Auch Hersteller, die Öko-Autos bisher liegen ließen, setzen auf alternative Antriebsformen. Volkswagen präsentiert in Genf sein erstes Hybridauto und kündigt bereits das erste Elektromodell an. VW-Sprecher Jochen Grüten.
Wir fangen 2013 mit unseren ersten Serienfahrzeugen an und wir helfen auch, die Infrastruktur aufzubauen, Ladestationen und all das, was man eben für das Elektroauto braucht.
In Kürze dürften 3 von 109 Volkswagen Elektroautos sein. Für den größten Autoverkäufer in der Schweiz ist dies immerhin ein bescheidener Anfang. Höhere Ziele setzt sich Renault. Bis 2020 soll jedes 10. Fahrzeug ein Elektroauto sein. Um dieses Ziel zu erreichen, präsentiert der französische Hersteller am Autosalon gleich 4 Modelle. André Hefti von Renault Schweiz.
Ein kleines Fahrzeug, das hat nur 2 Plätze, das ist wirklich für den Stadtgebrauch. Dann haben wir ein Nutzfahrzeug, kleines Nutzfahrzeug. Wir haben einen 5-Plätzer, das ist ein Familienauto. Und dann haben wir einen 4-Plätzer, der kommt dann Ende 2012.
Renault lanciert seine Elektroautos vorerst in Dänemark und Israel. Staatliche Subventionen fördern in diesen Ländern den Absatz. Und das wirkt. In Israel hat Renault bereits 35.000 Vorbestellungen.
Und Israel macht relativ sehr viel für die Infrastruktur im Lande. Das heißt, es hat einige tausend Zapfstellen, man muss ja das Auto auch laden. Und der Staat macht dort relativ sehr viel.
Sagt André Hefti von Renault Schweiz. Ja, selbst in China dürfte das Elektroauto künftig eine wichtigere Rolle spielen. BYD, der weltweit größte Batteriehersteller, bringt ein Elektroauto auf den Markt, das ohne zu laden über 300 Kilometer weit fährt. Paul Lin vom chinesischen Hersteller BYD.
It's already the biggest market in the world. So for our pure electric vehicle or new energy market, now it's emerging very fast.
China sei der größte Markt und wachse unheimlich schnell, auch für Elektro- und andere alternativ betriebenen Autos. Am diesjährigen Autosalon herrscht also eine Art Aufbruchsstimmung, besonders für Elektrofahrzeuge. Doch die dürften noch lange bloß ein Nischenprodukt bleiben. An den Ständen in Genf dominieren nach wie vor Benzinautos. Aber immerhin sind auch die sparsamer geworden.
Patrick Mühlhauser in Genf. Rösti maluns gschwelti. Die Kartoffel gehört in die Schweizer Küche wie das Kreuz auf die Fahne sozusagen. Obwohl es die Kartoffel bei uns noch gar nicht so lange gibt. Erst seit etwa 250 Jahren essen wir die Knolle. Wie die Kartoffel vom Teufelszeug zum Nationalgericht gegart ist, zeigt das Rätische Museum in Chur zurzeit in einer Ausstellung. Kulturredaktorin Romana Costa.
Alleine schon in Graubünden hat die Kartoffel viele Namen. Herdöpfel, Häppela, Erdbeere, Grundreber, Truffel, Tartüffula, Meilintera, Pomdatera, Patata oder Gnück. Und ebenso viele Kartoffelgerichte gibt es. Malunz, Tatsch, Pleinimpigna, Bizockel, von der Rösti ganz zu schweigen. Die Kartoffel als Essenz des Heimatlichen. Man könnte also meinen, die Knolle stecke seit jeher in der Schweizer Erde. Falsch. Jürg Simonet, Leiter des Rätischen Museums Chur.
Dass die Kartoffel ein modernes Lebensmittel ist, bei uns seit gut 200 Jahren. Also die bei uns immer beschorenen Räter haben die Kartoffel überhaupt nicht gekannt. Oder der Wilhelm Tell hat dem Walterli einen Apfel vom Kopf geschossen und eben nicht eine Kartoffel, weil es noch keine Kartoffeln gab. Und die Familie Tell hat natürlich wie alle anderen täglich ihr Getreidemus essen müssen. Und da war die Kartoffel dann Jahrhunderte später wahrscheinlich eine schöne Abwechslung.
Mitte des 16. Jahrhunderts haben spanische und englische Seefahrer die Kartoffel aus Südamerika nach Europa gebracht. Doch bis sie hier verspiesen wurde, dauert es noch eine Weile. Das Wissen der Inka um den Anbau haben die Seefahrer nicht importiert. Anfangs war sie bloß eine exotische Rarität und Kuriosität. Ihre Blüten dienten der Zierde, schmückten Schlossgärten und die Dekolletés adliger Damen. Statt hungrige Mäuler zu stopfen, wurde die Kartoffel zur Zielscheibe von Vorurteilen und Aberglaube, weiß die Ausstellungsmacherin und Volkskundlerin Silvia Konzett.
Man glaubte, dass man die Bestandteile unter der Erde, dass man die nicht essen konnte, weil sie dem Teufel gehörten. Die Kartoffel wurde als Teufelszeug bezeichnet. Man glaubte nur, die überirdischen Teile, die seien essbar, und dummerweise ist die Frucht der Kartoffel giftig und das war dann nicht so bekömmlich.
Ein Teufelszeug, das nicht schmeckt und krank macht. Die Kartoffel wurde für Gicht, Lepra, Pest und anderes Unheil verantwortlich gemacht. Nur zögerlich wurde die Knolle vom Bauern angepflanzt. Hierzulande erst Ende des 17. Jahrhunderts. Kleinbauern in den Voralpen bauten die ersten Kartoffeln an. Immer noch widerwillig, die Kartoffel galt als Nahrung für die Armen und Viehfutter. Jürg Simonet.
Also man sagt, dass im Schloss Marschlins, wo 1717 zum ersten Mal Kartoffeln in Graubünden gepflanzt wurden, das Gesinde sich geweigert hätte, solche komischen Knollen zu essen. Dann aus der Not heraus hat man dann eben doch Kartoffeln gegessen. Der Konsum nimmt immer zu in schwierigen Zeiten, also Hungersnöte 1771, 1816 oder dann die Anbauschlachten im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Das sind immer Hochzeiten der Kartoffel.
Die Kartoffel erlebte in Hungersnöten Hochkonjunktur und wurde dadurch zum Grundnahrungsmittel. Im Zweiten Weltkrieg etwa pflanzte jede zweite Familie Kartoffeln an, so ziemlich überall bis auf fast 2000 Metern. Kartoffeln waren damals nicht rationiert, man erhielt sie auch ohne Marken. Die Kartoffel als Retter in der Not. Nicht nur in Form von Nahrung, sondern auch als Schnaps. Im 19. Jahrhundert griffen immer mehr Leute zur Flasche. Sie arbeiteten viel und streng und suchten im Kartoffelschnaps ihren Trost. Silvia Konzett.
Man sprach von einer Kartoffelschnapspest. Die Herstellung war günstig, der Rohstoff Kartoffel kostete nicht viel und auch der Schnaps war sehr günstig zu haben.
Und das führte dazu, dass 1887 das erste Alkoholgesetz in der Schweiz in Kraft trat. Der Verkauf von Schnaps wurde besteuert, das Brennen kontrolliert. Die Kartoffel, eine Erfolgsgeschichte. Einst Nahrung der Armen, ist sie heute eine klassenlose Knolle.
Romana Costa, diese Ausstellung «Herdöpfel, Tartuffel, Patata» ist zurzeit im Rätischen Museum in Chur zu sehen. Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Markus Mucklin. Für die Nachrichten Georg Auftermauer, Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.